Oh, während ich diese Folge aufnehme, sitze ich hier und hatte vorher total kalte Füße und musste mir erstmal Wollsocken holen. Und ja, wenn wir das überlegen, hatte ich ein Bedürfnis nach Wärme und dem bin ich nachgekommen, indem ich mir Socken geholt habe. Wobei wir jetzt auch schon beim Thema dieser Folge wären. Ich möchte mit euch über Bedürfnisorientierung in der Lernbegleitung, Lerntherapie oder in der Pädagogik allgemein sprechen. Ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt und was hier besonders unter dem Blick der Wissenschaft mal wieder betrachtet wird, weil das eben einfach so mein Ding ist. Ich hoffe, ihr nehmt euch was mit und ich hoffe, ihr habt Spaß dran und dann lasst uns einfach loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LigaTalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach und seit über 7 Jahren in der Ausbildung tätig. Genau. Und ich möchte heute mit euch über Bedürfnisorientierung sprechen. Wir denken da ja oft zuerst an Erziehung und Familienalltag. Und so richtig mit dem Lernen verbinden wir das vielleicht nicht unbedingt. Dabei ist Bedürfnisorientierung durchaus kein Trend, sondern eine zentrale Haltung in meinen Augen, wenn es darum geht, Kinder beim Lernen wirklich wirksam zu begleiten. Und in dieser Folge schauen wir uns einfach mal an, warum das so ist und warum Bedürfnisorientierung übrigens nicht nur für Kinder so wichtig ist, sondern auch für uns Erwachsene. Denn wie ich schon gesagt, Bedürfnisorientierung ist keine Methode und schon lange keine Methode, um zu manipulieren. Es ist eine Haltung. Es geht also nicht daran, darum, Tricks anzuwenden, um Kinder motivierter zu machen, um irgendetwas zu animieren. Es geht tatsächlich darum, zu verstehen, was ein Mensch, ob groß oder klein, gerade braucht, um sich sicher, gesehen und handlungsfähig zu fühlen. Denn Lernen ist ja nicht nur Wissenserwerb. Damit dieser Wissenserwerb funktioniert, müssen einfach Bedürfnisse erfüllt sein und es muss eine Beziehung gebaut sein, die stimmt, damit dieser Prozess optimal stattfinden kann. Und wir alle kennen vielleicht Situationen, in denen Kinder scheinbar nicht mitmachen. Alles ist Vorbereitung und du hast dir vielleicht Gedanken gemacht und trotzdem klappt es nicht so. Und das kann manchmal ganz schön frustig sein. Man hat sich vielleicht total viele Gedanken gemacht und hat gesagt, es wird eine super Stunde, es ist alles prima. Ja, und dann hat das Kind keinen Bock, um es mal ganz trocken zu sagen. Und da ist es natürlich auch leicht zu sagen, dieses Kind ist unmotiviert oder es war an dem Tag unmotiviert, es hatte einfach keine Lust. Aber meistens ist das ja unmotiviert sein nicht unbedingt ein Zeichen von Unwille, sondern vielleicht ein Signal eher zu sagen, wo wir erkennen können, wo es denn eigentlich nicht stimmt. Denn ein Signal kann es sein dafür, dass gerade mehrere oder ein Bedürfnis alleine nicht erfüllt sind. Das kann um Sicherheit gehen, um Orientierung, aber auch um Selbstwirksamkeit oder Zugehörigkeit. Klaus Grawe, seines Zeichens Psychologe, ist mir schon im Studium immer wieder begegnet. Ich glaube, mein Professor hat ihn irgendwie super geliebt. Aber er sagt einfach, wir müssen unsere psychischen Grundbedürfnisse im Gleichgewicht haben. Für ihn ist das Bindung, Kontrolle, Selbstwert und Lustgewinn. Und dann gibt es noch die beiden Forscher, Dickey und Ryan, die einfach sagen in ihrer Selbstbestimmungstheorie, dass Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit die Grundlage für echte intrinsische Motivation sind. Und wenn wir das so zusammennehmen, dann wird klar, Motivation ist kein Zufall. Sie entsteht dort, wo Bedürfnisse erfüllt sind. Und sie bricht weg, wenn Kinder das Gefühl haben, keinen Einfluss, keine Orientierung zu haben und eigentlich im luftleeren Raum zu stehen. Denn Lernen funktioniert tatsächlich besser, wenn wir die Bedürfnisse im Blick haben. Dazu müssen wir aber auch sehen, dass es nicht nur für die Kinder gilt. Auch wir Erwachsenen sind Teil dieses Systems und auch eigene Bedürfnisse sind genauso wichtig. Und das ist etwas, was wir oft gar nicht gelernt haben. Wir haben überhaupt nicht gelernt, dass wir auch für unsere Bedürfnisse einstehen dürfen. Nicht unbedingt auf die Kosten an, auf Kosten anderer, aber was wichtig ist, Bedürfnisse müssen natürlich auch ausgehandelt werden. Das heißt, letztendlich sind oft nicht die Ressourcen da, um alle Bedürfnisse immer vielleicht konsistent zu befriedigen von allen, die gerade anwesend sind. Das heißt, wir müssen einfach auch gucken, was können wir, welche Bedürfnisse können wir erfüllen und wo müssen wir vielleicht auch mal Kompromisse aushandeln. Und Bedürfnisorientierung beginnt somit bei uns selbst. Wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht im Blick haben, sie verleugnen oder glauben, nicht dazu stehen zu dürfen, ist es problematisch, das Kindern vorzuleben. Aber bevor wir einem Kind helfen können, seine Motivation wieder zu finden, müssen wir auch ein bisschen darauf gucken, wie geht's uns? Sind wir gerade ruhig, aufmerksam, präsent? Funktionieren wir nur noch? Oder haben wir vielleicht gerade selber keinen Bock auf diese Stunde? Oder weil gerade irgendwas vorgefallen ist, dass es nicht passt. Bin ich aber selber nicht mit mir in Verbindung, kann ich das auch nicht mit dem Kind sein. Denn die Motivation, über die wir hier sprechen, ist natürlich so ein bisschen, sag ich mal, die sichtbare Spitze eines Eisbergs. Darunter liegen eben vielleicht erfüllte oder auch unerfüllte Bedürfnisse. Und wenn Kinder von sich aus lernen wollen, dann meistens, weil ihre Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und Eingebundenheit erfüllt sind. Dann brauchen wir auch nicht so wahnsinnig viel Belohnung oder Druck oder Überreden, denn dann ist Lernen ein natürlicher Prozess. John Hattie, der große Bildungsforscher, hat es ja auch gezeigt, dass auch Beziehung, also eine funktionstüchtige, ein starker Wirkfaktor für Lernerfolg ist, was aber alleine nicht ausreicht. Es bedarf auch des Gefühls, ich kann das schaffen mit meinen Bordmitteln. Auch das hat Hattie gesagt. Und ich arbeite so ein bisschen mit einem Modell, das die Forschung von Grave und Dickey und Ryan verbindet und finde das in der Lernbegleitung einfach sehr, sehr praktisch, sich 5 Bereiche anzugucken. Bindung, Kinder brauchen Menschen, die präsent sind und Sicherheit geben. Orientierung, sie müssen wissen, was sie erwartet, wie das Lernen abläuft und was sie eigentlich tun sollen. Sie müssen sie als kompetent erleben. Also Aufgaben müssten auch so gestaltet sein, dass Erfolg möglich ist, dass Lernerfolg möglich ist. Das kann man sich eigentlich auch ganz gut vorstellen, wenn wir selber irgendetwas machen und wir wissen von vornherein, wir werden scheitern. Also es ist einfach, die Hürde ist so hoch, sie ist nicht zu nehmen. Dann wird unsere Motivation auch geringer sein. Das heißt, und da sind wir auch ganz schnell wieder an so einen Punkt, der in der Lernbegleitung ja unheimlich wichtig ist. Wir müssen ja feststellen, wo ein Kind genau steht. Wir sprechen ja oft auch von Wörtern wie Null-Fehler-Grenze. Da geht es ja auch um das Bedürfnis nach Kompetenz oder auch darum, das Kind da abzuholen, wo es steht. Also Aufgaben auf dem Niveau zu erstellen, wo ein Kind gerade steht. Das ist nichts anderes, als sein Kompetenzbedürfnis auch im Auge zu behalten. Autonomie. Kinder brauchen auch ein Stückchen Raum für eigene Wege und Entscheidungen. Und da kommen wir zu einem Punkt, der uns auch in den nächsten Wochen hier nochmal vielleicht stärker beschäftigen wird, das Thema selbstreguliertes Lernen. Das heißt, wenn Lernen nicht nur Selbstzweck ist und man Aufgaben abarbeitet, sondern wenn Lernen wirklich geschieht, weil ich ein Lernziel vor mir habe und überlege, mit welcher Aufgabe kann ich diesem Lernziel denn näher kommen. Das ist ein Stückchen das, was wir unter Autonomie verstehen. Und dazu kommt das Thema natürlich auch Lernfreude. Ich nenne es Lernfreude bei mir, weil es muss natürlich auch so ein Stückchen Begeisterung da sein, aber vor allen Dingen Begeisterung bei uns. Denn wenn wir von etwas begeistert sind, was wir vermitteln wollen, dann können wir die Kinder auch anstecken. Und fehlt in einem dieser Bereiche, oder kann das ganze System ins Ungleichgewicht kommen. Und was wir dann sehen, kann durchaus fehlende Motivation sein. Ich möchte hier mal ein LRS-Kind als Beispiel nehmen. Das können wir eigentlich auf jedes Kind, was in irgendeinem Fach Schwierigkeiten haben, nehmen. Das könnte auch ein Kind mit Dyskalkulie sein. Aber jetzt lass uns mal überlegen, wenn ein Kind mit Lese-Rechtschreibschwäche eine Textaufgabe bekommt. Und eigentlich hatte, es hat einen Anteil auf einen, Anspruch auf einen Nachteilsausgleich und jemand liest ihm den Text vor. Das heißt, dieses Kind, wenn es in Mathematik gut ist, hat eine super Chance, trotzdem die Aufgabe zu lösen. Das heißt, es hat ein Stückchen, Kompetenzerfahrung, weil ich kann das verstehen, mir liest das jetzt jemand vor. Es ist nicht ganz autonom, das wäre vielleicht noch mehr Autonomie da, wenn es einen Vorlesestift hätte und nicht darauf angewiesen wäre, dass ihm jemand vorliest. Aber grundsätzlich, es weiß, wo es lang geht, wunderbar. Jetzt nehmen wir aber mal das gleiche Kind, das keinen Anspruch auf einen Nachteilsausgleich hat, warum auch immer. Und niemand liest ihm den Text vor, es hat keinen Vorlesestift. Und was wir dann schnell sehen, ist, dass das Kind die Aufgabe einfach nicht versteht, weil es sie nicht lesen kann. Nicht, weil es nicht rechnen kann, sondern weil es sie nicht lesen kann. Dann verliert es natürlich irgendwo, weiß es nicht, wo es lang geht. Dann hat es auch keine Kontrolle mehr und sein Kompetenzgefühl bricht logischerweise auch ein. Ich sitze jetzt hier und bin einfach nicht fähig, diese Aufgabe zu lesen und sie damit zu lösen. Und das kann ganz selbstverständlich dazu führen, dass sich jemand zurückzieht oder frustriert ist. Und was dahinter steht, ist dann tatsächlich dieses unerfüllte Bedürfnis nach Orientierung und auch Selbstwirksamkeit und ein Stückchen auch Kompetenz und Autonomie. Das heißt, wie wir einen Nachteilsausgleich gestalten im Bereich Legasthenie und Dyskalkulie und auch bei anderen Lernproblematiken, das hat ganz viel damit zu tun, wie wir auch die Bedürfnislage auffassen. Und wir tun damit auch ganz, ganz viel dafür. Deswegen sollten wir immer überlegen, was erreichen wir mit einer bestimmten mit dem, was wir tun, geht das im Nachteilsausgleich? Geht es darauf, ein Bedürfnis zu befriedigen oder machen wir nur irgendetwas, weil steht, wir sollen 10 Minuten Zeitzugabe sehen? Also von daher gesehen, ist das, was wir im Nachteilsausgleich machen oder der Nachteilsausgleich kann für uns im Bereich Legasthenie und Dyskalkulie, wenn die Schule ihn mitträgt, sehr gut dazu geeignet sein, die Bedürfnisse des Kindes auch nach Selbstwirksamkeit und Kompetenz und auch Orientierung zu befriedigen. Und ich denke, das war eigentlich schon alles, was ich zu dem Thema sagen wollte heute. Ich wollte einfach mal diesen Begriff auch so ein bisschen hier an den Mann und an die Frau bringen, weil wir gucken da, finde ich, oft gerade beim Lernen viel zu wenig hin. In der therapeutischen Beziehung, in der lerntherapeutischen Beziehung ist das durchaus Thema, aber ich sehe es einfach nicht so häufig im Bereich des schulischen Lernens und deswegen wollte ich das hier einfach nochmal betonen und vielleicht geht es aber auch euch selber mal so, dass ihr in der nächsten Situation, wo ihr gerade eine Lerntherapie macht oder ein Lerncoaching macht, mal gucken, vielleicht, wenn es wirklich hakt, wenn es irgendwo nicht weitergeht, wenn es gerade so ein Blockadegefühl ist, welches Bedürfnis könnte denn gerade im Vordergrund stehen, sowohl beim Kind als auch bei dir? Und wie fühlt sich euer System, eure Lernbeziehung gerade miteinander an? Denn manchmal kann da auch schon die Antwort auf die Frage liegen, warum etwas nicht funktioniert. Wenn du näher in das System Lernbeziehungen gestalten einsteigen möchtest, dann mache ich jetzt hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe ein kleines Buch dazu geschrieben, weil mich dieses Thema schon seit Jahren beschäftigt. Und bedürfnisorientierte Lernbegleitung als Schlüssel für Motivation und Lernerfolg. Und da gibt es einfach einen Link hier in den Shownotes. Und wenn es dich interessiert, dann kannst du dir das gerne bestellen. Lernen braucht mehr als gute Methoden. Es braucht vor allen Dingen Menschen, die verstehen, dass jedes Verhalten irgendwo auch Sinn macht und die auch die Bereitschaft und die Lust dazu mitbringen, dahinter zu gucken, auch wenn das manchmal sehr, sehr, sehr herausfordernd sein kann. Also schön, dass du wieder dabei warst und ich freue mich auf die nächste Folge von Legatalk. Mach's gut!